Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die auch wieder Glück und Reichtum und Erfolg verheißen.
Er guckt aber ein bisschen finster rein.
Ja,
ne?
Die gucken alle ein bisschen finster.
Wahrscheinlich, weil er das mitbekommen hat, dass Caroline sich da bei dem Schreien da zweimal das Horoskop gezogen hat.
Hat er gleich registriert. Aber um das nochmal zu sagen, es ist halt so toll und exotisch. Also auf jeden Fall, wenn ihr nach Japan kommt, nach Kyoto, solltet ihr, wenn es irgendwie geht, mal gehen. Aber es ist auch hier sehr voll. Also auch hier gibt es diese Tori, die kann man übrigens auch kaufen. Also große Firmen sponsern diese Tori und dann stehen dann immer, der und der hat das gesponsert. Und dann gibt es halt so lange Wege durch diese langen Tore und es war überall sau, sau voll. Voll. So, und als letztes für heute noch Nara. Nara ist die Stadt der Rehe, würde ich sagen. Also Nara ist eine Stadt, in der es sehr viele freilaufende Rehe gibt, die auch da natürlich wieder als heilig gelten. Und es ist natürlich total toll. Also sie sind wirklich überall und sie sind auch auf den Straßen. Und das Interessante ist, sie dürfen auch nicht weggehupt werden oder so. Also wenn du als Autofahrer einem Reh auf der Straße begegnest, hast du einfach mal Pech gehabt. Dann hast du vorsichtig vorbeizufahren oder du musst halt kurz warten. Noch mehr Rehe. Die sind auch, also wir hatten jetzt nichts zu fressen dabei, aber ich glaube, die sind relativ frech. Also wenn du was zu fressen in der Hand hast, musst du echt ein bisschen aufpassen. Noch ein Rehe. Und mein persönliches Lieblingsschild, die Gefahren von Rehen. Es ist durchaus ernst gemeint. Es geht halt hauptsächlich um ältere Leute und Kinder, dass die halt ein bisschen aufpassen. Also wenn mal ein Rehbock von hinten kommt, der hat halt schon ein bisschen Wumms sozusagen. Und dieses Schild fand ich so toll, dass es auch im Buch nochmal vorkommt. Auch in unterschiedlichen Sprachen, also Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Englisch. Und damit sind wir dann am Ende. Das Bild noch als kleine Zusatzinfo war ein Dankeschön für meine Redakteurin für die gute Zusammenarbeit. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich auf mehreren Bildern schon gesehen, dieses Herz spielt immer eine Rolle. Also auch hier auf dem Cover ist ja immer dieses Herz sozusagen da. Und das ist auch einfach deshalb, weil natürlich mir das Herz natürlich auch aufgegangen ist in Japan. Also es war ein super Erlebnis. Aber ich rede halt in diesem Buch auch darüber, wie es ist, in Japan auch nach der Liebe zu suchen. Da gibt es nämlich auch noch eine kleine Geschichte dazu. Also wenn ihr euch nur ein kleines bisschen für Japan und für Liebe interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall in das Buch schauen.
Genau, also ein sehr hübsches Buch. Alles, was gerade eben Inga schon so schön gezeigt hat, kann man da in dem Buch nochmal nachvollziehen. Die Reise kann man nachvollziehen. Du hast dann gerade schon gesagt, dass es dann auch noch junge Damen gibt, die du dort kennenlernst, die auch zum Teil gerade etwas verzweifelt auf Liebessuche sind, auf die Art, wie das in Japan halt zurzeit gerade gemacht wird. Wir verraten jetzt nicht, wie es ausgeht. Wir sagen nur, wann ist deine Signierstunde? Du bist doch sicherlich jetzt
hier. Ich glaube um halb, also jetzt um halb am Carlsenstand.
Um halb am Carlsenstand signiert Inga auch das Buch. Buch, das es jetzt ja hier auch schon gibt. Ja, wir empfehlen, jedem reinzuschauen. Wirst du weitermachen? Also wirst du weiterleben und dein Leben auch wieder als Schneeballen verarbeiten?
Warum nicht? Also ich meine, Asien ist groß. Es gibt noch eine Menge zu erkunden.
Ja, genau. Also entweder wieder eine Reise oder vielleicht auch noch mal was ganz anderes. Also wir sind gespannt. Woran arbeitest du jetzt gerade? An was anderem? Was Fiktionalem?
Jetzt bereite ich Ausstellungen vor. Und ich glaube, wir werden jetzt vertrieben.
Ja, wir durften ja auch erst später anfangen, deswegen. Gut, okay, dann müssen wir jetzt wirklich runter. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Inga Steinmetz, Verliebt in Japan. Das ist das Buch bei Carlsen, wie gesagt, zu finden und gleich dann eben auch die Signierstunde. Schönen Dank.
Danke
für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, ja genau.
Also noch höre ich nichts. Doch, höre ich was? Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass ich Sie hier zu einer kombinierten Geschichte begrüßen darf. Mein Name ist Hagen Ulrich. Ich bin Autor, Fantasy-Autor aus Bonn. Aber ich bin auch der Gleichstellungs- und Genderbeauftragte des Bundesamtes für magische Wesen. Das Bundesamt für magische Wesen, Sie sehen, es gibt es tatsächlich. Es soll ja noch unaufgeklärte Mitbürger geben, die des Glaubens sind, diese wichtigste aller Behörden gäbe es nicht. Sie sehen einen Dienstwagen, Sie sehen ein Amtsschild, Sie sehen eine Deutschlandfahne mit unserem Logo. Aus unerfindlichen Gründen nehmen wir nicht den Bundesadler als Logo unseres Amtes, sondern wir haben den Bundeslurch. Der Bundeslurch, Sie sehen ihn angedeutet vorne am Vorderrad des Wagens. Der Bundeslurch ist das Symbol einer Kampagne zur Wiederansiedlung nicht-invasiver magischer Spezies in trockenen bürokratischen Habitaten. Er gedeiht wunderbar zusammen mit dem Amtsschimmel. Und das ist ein Teilaspekt, um den es bei uns geht, um Behördenhumor. Behörden haben Humor, man glaubt es kaum, aber es gibt ihn tatsächlich, den Behördenhumor. Unser Amtspräsident beispielsweise, das ist der kaiserlich-deutsche Vizekonsul Edmund Friedemann Drecker, Sohn der Komtesse Frohlinde zu Stolze ohne Zaster und des Pastors Gotthilf Drecker von Gumbinnen bei Sulejken in Ostpreisen. Und das ist eine Erfindung des Auswärtigen Amtes aus dem Jahre 1937. Kurze Geschichte gibt es dazu. Ein junger Diplomat, der aus Godesberg stammte, war in Rom stationiert und hatte keine Lust, zu einer Konferenz zu gehen. Er sagte, er würde auf einen Anruf von Ministerialdirigent Drecker warten. Damit war er entschuldigt. Telefonieren war damals noch ein bisschen aufwendiger, musste alles gestöpselt werden. Fräulein vom Amt, die Älteren unter uns kennen das. Das hat er ein paar Mal zu oft gemacht und seinem Botschafter fiel dann auf, diesen Drecker gibt's ja gar nicht. Und dann musste er diesem Drecker, dieser junge Diplomat, eine Biografie verfassen. Drecker wurde am 1.4.1888 als Sohn eben dieser Eltern geboren, war ostpreußischer Herkunft, halbadlig protestantisch. Damals war seit Bismarcks Zeiten damit die Karriere im Auswärtigen Amt vorprogrammiert. Und dann haben sich die Diplomaten in aller Welt den Spaß gegönnt, diesem Drecker irgendetwas in die Schuhe zu schieben, was er angestellt hat. Völlig bürokratisch, aber völlig undiplomatisch. Es gibt eine solche Akte zu ihm. Und darauf sind dann sogar die Amerikaner reingefallen, als 1945 das Deutsche Reich aufhörte zu existieren. Haben sie diese Akte sich vorgenommen und gesehen, okay, Drecker, kein NSDAP-Ausweis, Stempel drauf, er war kein Nazi. Und dann hat ihn die Bundesrepublik übernommen. Er hat dann da noch seine Karriere fortgesetzt und dann hat er zum Beispiel mal in den 80ern auf einer Eisscholle, das schrieb der deutsche Botschafter in Chile nach Hause, da hatte man ihn dabei gesehen, wie er auf einer Eisscholle in der Arktis die bundesdeutsche Flagge hisste und sie zur Kolonie erklärte. Und aus irgendwelchen Gründen hat die DDR-Spionage das abgefangen. Und dann ging es in den ostdeutschen Zeitungen Neues Deutschland. Oh, der westdeutsche Imperialismus, es geht wieder los. Bis man die Kollegen dann auf der anderen Seite des Eisernen Vorhanges aufgeklärt hat. Und diesen Drecker haben wir zu unserem Präsidenten gemacht. Denn einen preußischen Beamten in seinem Drange, dem Vaterlande zu dienen, halten weder der Tod noch die Pensionierung auf. Er ist jetzt 128 Jahre alt, aber stört uns auch nicht weiter bei unserer Arbeit. Das Bundesamt ist natürlich keine Behörde, auch wenn jetzt hier bei dem einen oder anderen, wir hatten das hier schon wieder an unserem Stand, einige Besucher da waren, die da am Schimpfen waren, oh, für diesen Scheiß gibt die Merkel meine Steuern aus. Ich beruhige die Leute dann immer mit den Worten, gucken Sie mal in den Kontrollbericht des Bundesamtes für Finanzen und des Bundes der Steuerzahler. Sie werden das Bundesamt für magische Wesen nicht mit einem Beitrag erwähnt finden, dass wir Steuermittel verschwendet hätten. Wie auch, ne? Die Leute fallen drauf rein und gehen dann knurrend weg mit den Worten, ja wenigstens etwas, dann ist es ja nicht ganz so schlimm. Wir hatten auch schon mal gelegentlich Satanisten bei uns, evangelikal ist fast dasselbe, Evangelikale bei uns am Stand, die uns den Satan austreiben wollten, weil mit unseren harmlosen Geschichten über Hexendrachen und Vampire verherrlichen wir ja das Böse. Ich sage den Leuten dann immer, liebe Leute, bei uns in unseren Romanen geht's nicht halb so blutig zu wie im Alten Testament. So, und dann hatten wir zuletzt mal eine Besucherin bei uns am Stand, die meinte, sie müssen ihr Leben mehr nach Jesus ausrichten. Jesus ist unsere Zukunft. Sagte ich jetzt zu ihr, echt jetzt? Jesus? Ja, Jesus. Und dann sagte ich zu ihr, okay, gucken wir uns mal Jesus' Leben an. Ein junger Mann aus einer ungeklärten Vaterschaft stammend, mit Anfang 30 unverheiratet, lebt bei Mutti, hat 12 Freunde, mit denen er laufend Party macht, eine beste Freundin, hat einen Jünger, den er besonders liebte, endet in einer SM-Session am Kreuz. In Köln wissen wir, was das für Jungs sind. Die Frau und ich, wir schieden jetzt nicht in gegenseitigem Einvernehmen. Das Bundesamt für magische Wesen ist ein Zusammenschluss von Fantasy-Autoren und Verlagen. Wir gönnen uns den Spaß, so zu tun, als gäbe es Hexendrachen und Vampire. Grundsätzlich wäre das ja kein Problem, es muss nur ordentlich verwaltet werden. Wir sind ja ungefähr so aufgestellt. Ich meine, wir sind aus Bonn, ne? Die Eifel ist nicht weit. Eifel ist altes vulkanisches Gebiet. Gegen einen Vulkanausbruch hätten wir nichts. Solange der Vulkan am Dienstag von 9 bis 12 und von 15 bis 18 Uhr ausbricht, unter Berücksichtigung des Emissionsschutzgesetzes und einen schönen Platz für Selfies anbietet, dann ist die Welt doch gerettet und in Ordnung, denn der Vulkan darf ausbrechen. Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Vulkans ist unantastbar. Er darf sich verwirklichen. Aber denken Sie mal drüber nach, da steckt was drin. Wenn bei uns irgendetwas passiert, egal was, als erstes schreien wir in den Medien nach einem neuen Gesetz. Ein Gesetz muss her, um das zu regeln und dann, ob es umgesetzt wird, interessiert uns eigentlich ein Scheißdreck. Hauptsache, das Gesetz ist da. Das ist also, wenn Sie durch alle Skandale der vergangenen Zeiten mal gucken, Sie finden diesen roten Faden bei uns immer wieder und eben diese tief in uns verankerte Bereitschaft, wenn da irgendwo Amt draufsteht, dann ist da auch Amt drin. Wir erleben das mit unserem Amt immer wieder. Ich stand zum Beispiel mal mit unserem Infostand auf dem Bonner Rathausplatz. Dienstwagen dabei, Infostand, Bücher, zwei Schauspieler als Vampire. Ganz dezent zurecht gemacht. Rote Linsen, weiße Fänge, ein bisschen, aber nur ein ganz bisschen geschminkt. Alltagsklamotten. Dann kam der WDR dazu und machte eine Umfrage unter den Leuten. Was halten Sie von der Arbeit des Bundesamtes für magische Wesen? Sind Sie der Meinung, dass Vampire diskriminiert werden? Zwei Drittel der Leute haben gelacht. Ein Drittel aber ungefähr, ja, also wenn die diskriminiert, nee, das geht ja nicht, dann muss es so ein Amt geben. Und das ist etwas, worauf wir natürlich reflektieren, drüber nachzudenken, was steckt da wirklich hinter. Dafür haben wir zum Beispiel auch Wettbewerbe für Schüler ausgeschrieben, mal eigene Fantasy-Geschichten zu Buche zu bringen und uns zuzuschicken. Wir veröffentlichen ja auch, findet man auf unserer Webseite, die eigene Kreativität, das eigene Denken nicht abzuschalten. Ich war zuletzt bei einem Vortrag eines Fundamentaltheologen der katholischen Fakultät der Uni Bonn. Und dieser Wissenschaftler sagte als erstes, alle Fundamentalisten, egal ob Evangelikale, egal ob Islamisten, egal ob orthodoxe Juden, es sind Selbstmordattentäter. Denn das Erste, was sie ermorden, ist ihr eigener Verstand, ihre eigene Vernunft. Und das finden wir auch auf politischer Ebene. Alles Radikale irgendwo, was eine andere Meinung nicht mehr zulässt, geht in diese Richtung. Und das ist etwas, was wir im Bundesamt natürlich nicht machen. Wir hinterfragen mit diesem stilistischen Mittel auch reale Geschichten. Ich will Ihnen dazu noch etwas zeigen. Mal kurz an den Rechner. Vielleicht kennen Sie die Aktion Lies, unserer lieben Freunde, die den Koran verteilen. Das ist unser Stand. Die Lies-Leute dürfen ja nicht mehr verteilen den Koran, ne? Aus gutem Grunde, weil da waren so eine ganze Menge Chaoten dabei. Aber wir dachten uns einfach, wir machen weiter. Irgendwo müssen die Jungs ja hin, ne? Und dann haben wir genau 1:1 deren Layout gecovert und wir gehen damit auch in die Fußgängerzonen in Bonn und in Tannenbusch und in anderen Städten. Bei uns steht aber nicht Lies den edlen Koran, sondern bei uns steht Lies den edlen Fantasy-Roman. Koran-Cover raus, schwuler Vampir-Roman rein. Und dann tauchen die Salafisten auch bei uns auf. Bruder. Bruder, was machst du da? Ja, sagte ich dann, liebe Laien, du musst auch mal ein anderes Buch in die Hand nehmen, nicht immer nur eins. Wenn man immer nur ein Buch liest, dann wird man irgendwann ramdösig in der Birne. Ist komisch, mit religiösen Leuten zu diskutieren. Das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Mit diesem Stand haben wir exemplarisch tolle Sachen erlebt. Das ist der Stadtteil Bad Godesberg, wo wir stehen. Haben wir auch eine ausgeprägte Salafisten-Szene, mit der wir aber auch umzugehen wissen. Mein Stand aufgebaut. Uns gegenüber stand die Aktion Lies aus Gummersbach. Das ist eine Abspaltung. Die sind nicht ganz so radikal. Die kamen auf mich zu, sahen und fingen an zu lachen. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet. Und dann sagten die Jungs da, du, wir glauben dran und wir möchten eigentlich nur darüber informieren, dass es den Koran gibt und was wir machen und wir wollen, dass die Leute keine Angst vor uns haben. Sagte ich, wunderbar, auf der Basis können wir miteinander nachbarschaftlich verkehren. Ich habe mit den Jungs eine sehr angeregte Diskussion tagsüber gehabt, wir haben uns immer mal wieder ausgetauscht. Auf der Basis sollte Religion kein Problem sein. Ich glaube nicht an irgendwas in dieser Richtung, aber es ist ein Grundrecht in unserer Verfassung, Religionsfreiheit. Religionsfreiheit heißt aber auch Freiheit von der Religion und das muss respektiert werden. Dann kam ein Bus an, eine mobile Kirche der Evangelikalen. Strömten ein paar Pastoren heraus, sahen mich, oh wunderbar, endlich mal jemand, der sich gegen den Islam stellt. Sagte ich, tue ich nicht, ich habe was gegen Fanatismus. Und im Übrigen weiß ich, was ihre Organisation so in Afrika treibt. Ich war mal in Ghana unterwegs, von Beruf war ich früher Imker dort ausbilden und wir kamen durch Kleinstädte, durch Dörfer. Wir haben immer eins gefunden, 5 Kirchen, 6 Kirchen, egal wie klein, wie groß das Dorf war und es wurde gepredigt. Auf eine Art und Weise, die einem jeden Glauben austreibt. Da stand dann ein Prediger mit der Bibel, dem Alten Testament in der Hand und predigte die blutigsten Szenen und sagte dann, spende mir, ich verkürze das jetzt und gebe es jetzt ein bisschen überspitzt wieder, aber darauf ließ es wirklich hinaus. Deine Seele fährt in den Himmel, aber ich bin ein heiliger Mann, meine Gebete hört Gott, spende mir. Funktioniert. Ne? Der örtliche, und ich sage das jetzt so in voller Meinung, der örtliche Pfaffe hatte immer das schönste Haus, das schönste Auto, war am besten versorgt und lebte wie die Made im Speck. Und das ist eine Form von Religion, die ich widerwärtig finde, auch als Auto und was wir natürlich auch bei uns, thematisieren. Da war dieser Pastor natürlich nicht wirklich begeistert davon und fing an, ich würde Christen verfolgen. Ist immer wieder lustig, wenn dann diejenigen, die selber was anstellen, sich plötzlich als verfolgte Unschuld darstellen. Und dann kamen die echten Salafisten an bei uns und fingen an zu, wir würden den Koran lächerlich machen. Da sagte ich, wo steht denn da was vom Koran? Da steht nichts vom Koran. Wir würden Religion lustig machen, sagte ich, ja, das dürfen wir auch. Wir leben hier in einem Land, wo wir uns auch über die Fehlentwicklungen in der Religion und über das, was Kirche und Kirche und Co. anrichten wird, darüber dürfen wir reden, darüber müssen wir reden. Und wenn das im Judentum, in dem Christentum und im Islam passiert, dann dürfen wir da auch drüber reden. Da gibt es keine heiligen Regeln, die gebrochen werden. Das müsst ihr euch gefallen lassen. Ansonsten, go. Ne? Da kamen dann auch Passanten an und dann hatten wir also wirklich da einen jungen 20-jährigen Konvertiten, der bald Schaum vom Mund bekam und mir weiß der Geier, was für Höllenstrafen androhte. Und die Umgebung blieb ruhig und ließ sich das eben auch bieten, aber ihm zeigte ihm eben auch ganz deutlich, mit dieser Meinung stehst du hier alleine, das wollen wir hier nicht. Und ich denke, das ist eine Haltung, mit der man gut umgehen kann. Das ist auch etwas, was wir im Bereich unserer Autorengruppe machen. Das sind etwa 100 Autoren und ein paar Verlage, die das Stilmittel Fantasy eben auch mal nutzen. Und wir werden natürlich auch gefragt, dürft ihr euch denn Bundesamt nennen? Ja, dürfen wir. Die Kirche hat auch ein Bundesamt. Und wenn diese Fantasy-Organisation einen hat, dann dürfen wir das auch. Gegründet wurde das mit einem Politiker. Und zwar stand ich mit dem Staatssekretär im Justizministerium, Ulrich Kelber, in Bonn zusammen. Und da hatten wir eine Fantasy-Veranstaltung, die Ringcon. Es liefen viele Cosplayer als Elfen, Orks und Vampire rum. Und ich sagte zu ihm, hier, guck sie dir an. Die ganzen Elfen, Orks, Vampire laufen hier rum. Aber du als Regierung kriegst natürlich wieder nichts auf die Reihe und tust nichts. Und da sagte er direkt, hast recht, Bonn ist immer noch Sitz der Bundesregierung. Wir brauchen ein Amt. Und so haben wir dann tatsächlich diese Behörde gegründet. Das war eigentlich eine Schnapsidee, aber ist mittlerweile so groß geworden, dass wir tatsächlich ein ganzes Haus dafür gekauft haben. Ich habe es gezeigt vorhin. Und in diesem Rahmen stellen wir unsere Bücher vor. Ich selber werfe gerade mal einen Blick auf meinen Wecker. Ja, müssen wir auch mit dem Buch anfangen. Ich selber bin zum Schreiben gekommen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Da bin ich mal in eine Ladies Night Twilight geraten. Wer kennt Twilight? Kurz Finger heben. Wer von den Jungs will es nicht kennen? Mädels, weghören. Jungs, eine Ladies Night in einem Kino ist das Äquivalent zu einem Fußballabend zur Weltmeisterschaft mit Jungs, Kiste Bier, Grillkohle. Gönnt es ihnen. Es gehört dazu. Ich war mit zwei Freunden unterwegs, wir hatten uns verabredet, wir wollten uns Twilight angucken und habe gesagt, an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit, okay, ich habe die Karten gebucht, habe nicht gesehen, dass es eine Ladies Night war. Kam um 7:55 rein, 400 Mädels gucken mich an, was wollen die Kerle hier? Wir guckten uns kurz an und sagten uns, okay, wir sind in der Minderheit, aber wir lassen uns nicht unterdrücken, rein. Und wir haben es genossen, ehrlich. Mädels, 400 Mädels zwischen 15 und 50. Kurz vorm Eisprung stehen, wenn Taylor Lautner oder Robert Pattinson über die Leinwand hüpften. Ehrlich, es war herrlich. Und ich finde das völlig legitim, Spaß daran zu haben. Wir haben das wirklich genossen, weil diese Stimmung, die war irgendwie so schräg. Vor mir saß der Fanblock Team Edward, hinter mir Team... Und je nachdem, wer gerade sein Sixpack oder sein melancholisches Dauerleiden über die Bühne führte, Quietscher, Buhrufe. Herrlich. Also wirklich, das sei den Mädels gegönnt. Ich habe es genossen. Und eine meiner schönsten Erinnerungen, diese Ladies Night. So, wer von euch Twilight kennt, da gibt's ja diese Szene, die gute Bella tapert da durch die Kleinstadt. Ihre Freundinnen versuchen sich Kleider für einen Abend, für eine Abendgeschichte zu organisieren. Und sie ist da auf der Suche nach Literatur. Sie hat schon mitbekommen, irgendwas ist mit dem guten Edward nicht so ganz in Ordnung. Und sie gerät in eine klassische Bedrohungssituation. Ein paar Jugendliche wollen ihr an die Unschuld. Sie ist auf der Flucht. Es naht der Retter im Volvo mit quietschenden Bremsen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, welche Szene. Ne? So, und in der Ladies Night gibt es bei uns in Bonn im Kinopolis immer einen Sektempfang. Und auf diesem Sektempfang, ne, 400 Leute, man hat so eine gewisse Geräuschkulisse, kennen wir ja hier, ging die Geräuschkulisse jetzt gerade mal so ein bisschen runter. Und genau in dem Moment sagte eins der Mädels mit tragender Stimme, Scheiß auf den Ritter auf weißem Pferd, ich will einen Vampir mit Volvo. Und in dem Augenblick ging so ein kollektives Stöhnen durch die Reihen. Und den wenigen anwesenden Männern fiel der Unterkiefer auf Bauchnabelhöhe. Man sah ihn auf die Stirn gebrannt, was haben diese scheiß Vampire, was ich nicht habe? Sie können glitzern. Und ich habe das wirklich genossen. Muss ich Ihnen sagen, ich habe von Haus aus mal vor langen, langen Jahren damals, ne, das war so, ja, habe ich mal Politik und Orientalistik studiert, bin in dem Kulturraum Nordafrika ganz gut zu Hause. Nordafrika hat auch seine Vampirmythen. Die heißen dort ein bisschen anders, aber den Vampir findet man eigentlich, die Konstruktion Blut, Lust, Liebe, Leidenschaft findet man in jeder Kultur fast. Bei den Eskimos nicht, mit Fisch funktioniert das nicht. Aber ansonsten in fast jeder Gesellschaft. Und in Godesberg haben wir eine große arabische Community. Ich habe mich auch immer gefragt, warum müssen Vampirromane seit neuestem immer in den USA spielen? Und habe dann mal eine solche Handlung an die Bonner Universität gesetzt und habe mir die Figur eines Gaststudenten aus Marokko ausgedacht, der mit seiner Schwester aus einem Vampirclan stammend in einer Godesberger Gastfamilie gelandet ist. Habe das einfach mal einem Verlag geschickt, wollte wissen, kann ich schreiben? Und dann hat dieser Verlag das aufgenommen und als Buch herausgebracht. Und meine Leser wollten plötzlich mehr haben und ich wurde plötzlich auf die Art und Weise zum Autor. Und dann war ich auf der Suche nach einer Idee, was mache ich denn jetzt weiter? Und dann ereignete sich 2012, gar nicht weit von hier in Plauen, ich glaube Luftlinie 200 Kilometer, ereignete sich etwas, da sagte ein Stadtrat von der CDU, Guido Westerwelle dürfe nicht Außenminister sein. Nicht, weil er von der FDP ist, das wäre ein Grund. Aber nein, weil er schwul ist und weil man könnte ja so könnte er ja Deutschland nicht repräsentieren gegenüber Saudi-Arabien, weil da sei das ja bestrafenswürdig. Und das ginge ja nicht, war er der Meinung. Er war auch aus dem evangelikalen Bereich und er meinte dann in einem Nachsatz in der Diskussion, die darüber entbrannte, Eltern müssten ihre Kinder heilen lassen von der Homosexualität, wenn sie merkten, was mit ihren Kindern los ist. Und wenn man sich einmal ansieht, was unter dieser Überschrift Heilung von Jugendlichen von Homosexualität passiert, glauben Sie mir, da gruselt es einen. Immer noch viermal mehr Jugendliche aus diesem Bereich begehen Selbstmord. Und ich finde, das kann absolut heutzutage nicht sein. Niemand sollte deswegen in Angst verfallen, weil er einen Angehörigen des gleichen Geschlechtes liebt. Und wenn man als 15-, 16-Jähriger oder 16-Jährige merkt, dass man sich nicht in die beste Freundin, sondern in den besten Freund verliebt, dann ist das völlig in Ordnung. Und dann gehen da zwei Menschen in Liebe und in Respekt miteinander um. Und da hat sich kein Dritter einzumischen oder gar ein Urteil abzugeben. Und das ist eine Meinung oder ein Thema, was ich dann zu einem zweiten Buch gemacht habe, aus dem eine ganze Reihe geworden ist. Aus dem Buch werde ich Ihnen gleich das ein oder andere vorlesen. Ich habe mir dann eine Stadtratsfamilie aus Plauen vorgenommen, sehr religiös, mit einem zickigen kleinen Gossig als Sohn, einem CDU-Stadtrat, der unbedingt um jeden Preis in einem Gewerbegebiet etwas ansiedeln möchte. Habe diesen Figuren etwas an die Seite gestellt. Unser Titelheld ist ein kleiner Gamer, spielt gerne mit Computerspielen rum, hat einen besten Freund, mit dem er Spiele programmiert, ist sehr zickig. Können Jungs auch. Jungs können sehr gut zicken. Oh und wie, ja, ne? Aber hallo. Ja, und er hat als Korrektiv da seinen Kumpel, mit dem er zusammen Sport treibt. Der eine macht sehr gerne Ballett und ist ein begnadeter Turner. Beide zusammen haben so ein paar Athletiknummern laufen und funktionieren sehr gut als Freundesduo zusammen. Der andere Freund hat immer ein kleines Problem mit Mädels, hängt ihnen immer hinterher, ist ein typischer Nerd. Seine Fantasievorstellung dreht sich um Vampir-Amazonen im Feldtanga. Da ist der Nerd nicht weit. Ich finde die Figur des Nerds an sich eine sehr liebenswerte Figur. Bin vielen begegnet mittlerweile und es macht einfach Spaß. Man muss auch mal wirklich sich mit Lust und Leidenschaft in ein Thema verbeißen und seinen Spaß dran haben. Und dieser Stadtrat, ich habe ihn aus Westfalen stammend kommen lassen, also muss ja nicht alles hier im Osten passieren. Wir haben bei uns im Westen genau solche Knallköpfe rumlaufen, in Paderborn beispielsweise. Paderborn ist so schwarz, da geht der Spruch rum, in Paderborn ist so katholisch, da scheißen selbst die Kühe katholisch. Was auch immer das heißen soll, aber das ist der Spruch, der über Paderborn im Leben ist. Habe also mit einer Herkunft diesen Mann nach der Wende nach Plauen versetzt und ihn dort etwas aufbauen lassen, für die CDU eine Bundestagskarriere anstreben lassen und daraus eben eine Handlung konzipiert. Ich lasse dann zwei rumänische Investoren nach Plauen kommen, dann sind die Vampire in diesem Zusammenhang nicht weit. Einen Cousin, mit seinem jüngeren Cousin und lasse ihn sich in Plauen ansiedeln. Der kleine Sebastian Harrach, das ist der Titelheld dieser Geschichte, landet in einem Szeneclub in Plauen mit dem schönen Namen Sodoms. Es gibt einen Club diesen Namens, das ist das Sodoms in Toronto. Ist ein Besuch wert, kann ich nur empfehlen. Toller Club, tolle Musik und sehr szenemäßig. Und der Vater, dem ist dieser Club natürlich ein Dorn im Auge. Er ist sehr bibelgläubig. Es gibt zum Beispiel eine Szene in dem Buch, wo ein Tornado über Plauen niedergeht. Haben wir ja ab und an mal. Ne? Wie in Deutschland gibt es ja auch Tornados mittlerweile. Wir bemerken es etwas häufiger. Und für diesen Stadtrat ist das der Finger Gottes, der über Plauen da niederfährt. Wetterphänomene, Erdbeben, Feuersbrünste sind in den Augen, das muss man sich mal angucken, von sehr religiös geprägten Menschen immer wieder ein Mittel für Gott als Gottes Strafe. Als zum Beispiel zuletzt in Westafrika Ebola ausbrach, traf sich die katholische Bischofskonferenz mit evangelikalen Predigern. Es ging um das Thema Ebola. Was machen wir draus? Jetzt sollte man ja meinen, die haben eine Infrastruktur, können in ihren Gemeinden darüber predigen. Einfache hygienische Hilfsmittel ist ja schon mal eine schöne Sache. Nö, als erstes haben diese Jungs in den geweihten Röckchen eine Erklärung verabschiedet. Ebola ist die Strafe Gottes für Homosexualität. Juden waren anscheinend gerade nicht greifbar. So. Und in diesem Kontext bewegen sich meine Geschichten, indem ich aufzeige, wohin religiöser Fanatismus eben auch mal führen kann und wie gegenwärtig er ist. Und diese Geschichten, daraus will ich Ihnen etwas vortragen. Es gibt übrigens auch Umlaufmappen mit dem Bundesamt für magische Wesen, die liefern wir mittlerweile bis ins Kanzleramt. Es hat so mancher Beamte seinen Spaß daran, diese Umlaufmappen in den Verkehr zu bringen und dann behördlich für Chaos zu sorgen. Wir haben da schon tolle Sachen erlebt. Wir hatten mal beispielsweise Umweltminister Remmel einen Brief geschrieben, da ging es um die Vogelgrippe. Und da haben wir ihm geschrieben, dass wir seine Maßnahmen zur Bekämpfung der Vogelgrippe natürlich sehr begrüßen würden. Aber wir müssten sein Haus auf ein Versäumnis hinweisen. Man hätte einen wichtigen Infektionsträger vergessen. Engel. Engel sind auch nur Geflügel, also Träger von H5N8. Und wir würden empfehlen, im Infektionsverdachtsfalle den Engelbestand zu keulen. Und dann haben wir noch eine zweite Sache dazugelegt. Unser NRW-Umweltminister ist bekannt dafür, dass er seine Nase gern in alles Mögliche und Unmögliche reinsteckt und auch die Tierhaltungsfragen sehr gerne reguliert. Da haben wir ihm einen Brief geschrieben, dass wir dies eben auch sehr begrüßen würden, beten aber darum, für die Haltung feuerspeiender Klein- und Großdrachen in urbanen Habitaten eine Ausnahmegenehmigung per se zu erteilen, denn schließlich seien in den letzten 200 Jahren ja keine Zwischenfälle bei der Haltung von Drachen bekannt geworden. Und das haben wir auf zwei Tassen formuliert, ne, so im Twitter-Stil als Verordnung im Namen von Edmund F. Drecke. Vorne unser Bundeslurch drauf und hinten dann die Verordnung und haben ihm zwei dieser Tassen zugeschickt, in der Hoffnung, dass er wieder alle im Schrank hätte. Und Remmel hat Humor. Es kam ein Anruf aus seinem Ministerium und man war sehr amüsiert. Das hat dann Kreise geschlagen. Auf einmal stand dann die Abteilung Tierseuchenbekämpfung des Bundeslandwirtschaftsministeriums bei uns im Amt und deckte sich mit dem gesamten Tassenbestand ein. Und ich finde, das ist ein schönes Zeichen, wenn man so viel Humor hat, dass man auch mal über sich selber lachen kann. Da haben wir viele Beispiele. Ich habe zum Beispiel mit dem Bonner Finanzamt, mit einem Beamten haben wir eine Verordnung erlassen, dass die Haltung von Werwölfen und Futter- und Kastrationskosten steuerlich absetzbar ist, solange der Werwolf als Wachhund bilanziert wird. Das funktioniert tatsächlich mit normalen Hunden, die als Wachhunde eingesetzt werden. Also es steckt bei uns immer ein wahrer Kern hinter. Und wir machen, bevor wir... Oh, jetzt hat sich das Ding abgeschaltet. Na, nun komm schon. Der Server-Troll schlägt zu. Ah. Einhändig schreiben ist gar nicht so einfach. Wir machen natürlich, das Thema Fantasy eignet sich natürlich auch noch für andere Sachen. Das musste einfach sein. Es gibt auch noch eine andere Variante zu. Es gibt übrigens Internetseiten, die dahinter stehen. Also wir haben auch einige Grafiker und Illustratoren, die bei uns aktiv sind und die dann eben Spaß haben, bestehende Werbeformate umzugruppieren und damit natürlich auch mal ein paar Sachen aufs Korn zu nehmen. Da sind übrigens auch kreative Grafiker und Illustratoren herzlich eingeladen, unser Bundesamt zu benutzen, um ihre Arbeiten im Fantasy-Stil eben auch vorzustellen. Dafür ist das Amt eben auch da und dafür haben wir eben auch unsere Plattform gegründet. Aber jetzt geht es um dieses Buch. Hier haben wir den kleinen Sebastian Harrach. Ich habe heute am Stand hinten bei uns auch meinen Illustrator dabei, Martin Knipp, Mandelbrot mit Künstlernamen, der dieses Buch mit 18 wunderschönen farbigen Illustrationen illustriert hat, die szenische Darstellung oder charakterliche Darstellungen des Buches zeigen. Wir haben eine Ausstellung mit ihm bei uns am Stand. Würde mich freuen, Sie nachher vielleicht zu der Signierstunde bei uns am Stand begrüßen zu können. Aber jetzt versuche ich erstmal in das Buch mit Ihnen einzusteigen. Im Haus der Familie Harrach in einem Vorort der sächsischen Kleinstadt Plauen bahnte sich eine Krise an. Während aus dem Wohnzimmer Gesang ertönte, stand Sebastian, der jüngste Sohn der Familie, im Bad und machte sich für eine Party fertig. Er pfiff fröhlich vor sich hin und blickte zufrieden in den Spiegel. Ja, so konnte er sich sehen lassen. Sein Ziel, ein wenig wie ein dunkler Engel auszusehen, war erreicht. Der junge Mann hatte sich ein schwarzes, transparentes Shirt angezogen und eine hautenge Lederjeans, die in zwei Boots verschwand. Aus den hochgekrempelten Ärmeln der offenen Jacken lugten zwei sehnige Arme hervor. Naja, ein Kerl wirst du nie, sagte er sich leicht melancholisch und streckte sich dann selber die Zunge heraus. Aber lieber ein ganzes dunkles Engelchen als ein Viertel Kerl. Sebastian verließ das Bad und sprang die Treppe herunter. Unten öffnete sich eine Tür und sein Vater trat heraus. Wo willst du hin? Sein grauhaariger Vater blickte streng aus dem Arbeitszimmer und erstarrte, als er das Outfit seines jüngsten Sohnes sah. Ich gehe mit Malte zu einer Party. Es kann spät werden oder früh, je nachdem. Sebastian blickte seinen Vater herausfordernd aus seinen bunten Augen an. Die linke Iris war rotbraun und die rechte schimmerte grünblau. Eine Laune der Natur, denn die echte Iris-Heterochromie trat nur selten beim Menschen auf. Der konservative Stadtrat Peter Harrach blickte seinen jüngsten Sohn grimmig an. Wieder in diesen Sündenpfuhl? Er spuckte das Wort förmlich aus. Oh ja, zum Sodoms Vampire Love Ball. Sebastian grinste spöttisch. Oder hieß es Sodom Vampires Love Balls? Egal, das brauche ich als Ausgleich. Wenn man von morgens bis abends im Haus der Bibeljünger und Betschwestern lebt, dann hängt einem euer Gesülze irgendwann sowas von zum Hals raus, dass man beim Hören Pickel abbekommt. Es ist nicht zu fassen. Deine Mutter und ich bemühen uns, das Wort des Herrn zu verbreiten und dir den rechten Weg zu weisen. Und du treibst dich mit abartigen Gestalten rum, nimmst Drogen, trinkst Alkohol und über den Rest wage ich nicht nachzudenken. Es ist eine Dark Romans Party für Gruftis, Emos, Punks und Gothics aus ganz Sachsen. Kannst ja mitkommen und dir das Sündenbabel vor Ort ansehen. Vielleicht kannst du noch ein paar Mitglieder für deine Partei der Grumpy Old Man werben, spottete sein Sohn boshaft. Die vorherrschende Farbe bei Gruftis ist schwarz. Sie halten sich gern auf Friedhöfen auf. Das passt doch zu deinen CDU-Parteifreunden. Die Schule ist für mich vorbei und deswegen kann ich mit meinen Freunden feiern. Ich bin volljährig, das Abi habe ich hinter mir, also darf ich die restlichen Sommermonate wohl genießen. Was mir sehr schwer fällt, wenn hier regelmäßig deine Bibelrunde tagt und ihren Sermon verbreitet. Und die Drogen, schon mehrfach hat man dort Drogen gefunden. Ich will nicht, dass mein Sohn dort verkehrt, das verbiete ich dir. Na dann überleg mal, was jemand wie mich in die Drogen treiben könnte, woran das wohl liegen könnte. Allerdings war Harrach Junior hier nicht so ganz offen. Er war ein leidenschaftlicher Partygänger und machte um die dort kursierenden Partydrogen keinen allzu großen Bogen. Sebastian verdrehte genervt die Augen, als sein Vater dazu ansetzte, etwas zu sagen. Er schaffte es jedoch anscheinend nicht, genug Luft an den Stimmbändern vorbeizuschicken, um verständliche Laute zu artikulieren. Bis auf »Deine unsterbliche Seele ist Gefahr« kam nichts über seine Lippen. »Hast du wieder von diesem Weihwasser getrunken? Religiöse Blähungen?« fragte Sebastian. Und das ist übrigens ein Einschub, der tatsächlich passiert ist. Ich habe sehr viel Spaß daran, reale Geschehnisse gelegentlich einzuarbeiten. Es gibt im Internet einen Webshop, bei dem kann man allerlei Religiöses kaufen. Und dieser Webshop hat auch tatsächlich mal Weihwasser, geweiht von einem besonders heiligen Menschen, verkauft. Dieses Wasser sollte eine reinigende Wirkung haben. Hatte es. Durchfall. Und sowas macht natürlich Spaß, dann einzuarbeiten. und spielte damit auf ein nicht allzu lange zurückliegendes Ereignis an. Sein Vater hatte im WIP und so weiter, ne, dieses Mittel eingekauft. Ja, ja, wir wissen es, der Untergang des christlichen Abendlandes steht bevor und deine Kreuzritter und du sind berufen, das aufzuhalten. Und wenn du erst einmal im Bundestag bist, dann wirst du christliche Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen, das Schulgebet einführen, Lehrer auf die Bibel schwören lassen, Gotteslästerung zum Kapitalverbrechen erklären, Marias Jungfräulichkeit im Grundgesetz verankern und Bibel-TV in der ARD und integrieren. Ich arbeite gelegentlich auch mal Forderungen realer Parteien in solche Geschichten ein. Und das stammt aus dem Programm der Partei der bibeltreuen Christen. Sebastian tat so, als würde er sich einen Finger in den Hals stecken und gab würgende Geräusche von sich. Der Stadtrat lief rot an und verließ mit den Worten, Sebastian schlängelte sich an ihm vorbei und verließ mit den Worten, ich bin bei Malte, das Elternhaus. Wir machen jetzt mal einen kleinen Sprung. Sebastian ist auf dem Weg zu seinem besagten besten Freund, die Familie Kasten, auch eine Stadtratsfamilie. Der Stadtrat ist mehr so im Bereich Umwelt aktiv, bei den Grünen beheimatet und behagt sich natürlich fleißig mit seinem Kollegen von den Konservativen. Es ist beiden Vätern jetzt nicht gerade so geheuer, dass ihre beiden Söhne miteinander befreundet sind, aber Maltes Vater ist da etwas toleranter. Sebastian kommt eben bei den Freunden an, wird von der Mutter begrüßt. Hey, du siehst heiß aus, was hast du denn noch vor, fragte Maltes Mutter und musterte ihn anerkennend. Sebastian war nicht nur auf den ersten Blick eine auffällige Erscheinung. Nicht besonders groß, sehr schlank, blau-schwarz gefärbte Haare, die mit viel Gel gebändigt verstrubbelt in die Stirn hängen. Die Augen wurden verdeckt von einer verspiegelten Sonnenbrille, doch wenn er die Brille absetzte, hatte man den Eindruck, man blickte einen Welpen an, der gleich zum Spielen auffordern würde. Vampire Love Ball im Sodom, ich will Malte abholen. Jetzt schon? Es ist doch noch hell. Seit wann kommen die Vampire schon am Tag raus? Lachte die Mutter. Wenn über ihren Särgen permanent Xavier Naidoo und Gebete ertönen, hält das bestimmt keinen Blutsauger in der Gruft. Es sei denn, sie ist schallisoliert, beantwortete Sebastian ihre Frage und zuckte mit den Schultern. Wer mal Xavier Naidoo gehört hat, weiß, was ich meine. Also da bekommt der Begriff Betschwester eine völlig neue Definition. Ach, Tokemada hält wieder Bibelstunde, fragte sie spöttisch mitleidig. Es war nicht das erste Mal, dass Sebastian zur Familie seines besten Freundes flüchtete. Sein abgrundtiefes Seufzen war Antwort genug. Komm rein, Malte ist in seinem Zimmer und hört Musik. Hast du schon etwas gegessen? Nee, hab zu Hause nichts gegessen. Hostien an scharfer Soße aus ewiger Verdammnis am Tischgebet ist nichts für mich. Du weißt ja, wo alles steht, bedien dich. Malte läuft eben durch das Haus, begibt sich in das Zimmer seines Kumpels, findet ihn auf dem Bett liegend vor und trug wie üblich seine Longbeanie-Mütze im Emo-Style, weshalb Sebastian ihm den Spitznamen Schlumpf verpasst hatte. Wobei Malte nichts mit Emos am Hut hatte. Weder hatte er depressive Anwandlungen, das Leben ist scheiße, noch kam er auf die Idee, sich zu ritzen. Ganz im Gegenteil, Malte versprühte viel Lebensfreude und nahm alles locker. Faceless dröhnte so laut durch den Raum, dass Sebastian sich schon fragte, warum sein Kumpel überhaupt Kopfhörer aufgesetzt hatte. Andererseits Faceless konnte man nur laut hören. Er stupste ihn an und Malte öffnete etwas verwirrt die Augen und kicherte los. Wie siehst du denn aus? Machst du auf explodierte Gothic-Transe oder bist du mit Bill Kaulitz zusammengestoßen? Ich mag es, mit Klischees zu spielen. Merkt man vielleicht. Schlumpf, heute ist Sodom Vampire Love Party und da gehen wir jetzt, raunzte Sebastian gutmütig zurück. Er hatte seine Augenbrauen gezupft, was die großen Augen betonte, wo allerdings auch ein wenig Schminke beitrug und die Vorlage verpasste sein Freund natürlich nicht, dummen Spruch abzulassen. Ah, und warum weiß ich noch nichts davon? Jetzt weißt du es doch. Weiß nicht, wollte eigentlich nicht rausgehen. Film schauen und Musik gucken, erhören, meinte meine Begeisterung. Dann hellte sich seine Miene auf. Hey, kennst du den? Der Lehrer fragt, alle deine Mitschüler stehen auf Hip-Hop. Du bist der Einzige, der auf Heavy Metal abfährt. Wie kommt das? Daraufhin der Schüler, naja, meine Eltern hören Heavy Metal und meine Großeltern hören Heavy Metal. Ich keinen Hip-Hop, sondern Heavy Metal. Der Lehrer ist empört. Du jetzt das tun, was deine Eltern machen. Stell dir vor, deine Mutter wäre eine Prostituierte und dein Vater ein Drogen. Der Schüler antwortet, ja, dann wäre ich wohl auch ein Hip-Hopper. Sebastian lachte pflichtschuldig. Eine der schlechteren Eigenschaften seines Freundes waren desbillige Witze. Dieser hier war allerdings für seine Verhältnisse gar nicht mal so schlecht. Schon den Film schauen wir uns zusammen an, essen was, dann machen wir Party. Meinetwegen, aber die beiden Jungs machen etwas, was nicht gerade untypisch in dem Alter ist. Filme gucken, mal seltsamen Geschmack, was Filme betrifft, typisch Nerd, ein bisschen Trash. Sharknado gehört zu seinem festen Repertoire. Ja, ich meine, Sharknado, da müssen wir nicht drüber reden, schlecht, der ist schon wieder gut. Sie diskutieren also eine Weile über die Filme, sparen wir uns jetzt mal. Und nach dem Film gucken, es geht auf die Party, machen sie sich fertig und begeben sich mit Maltes, mit Sebastians kleinem Gold auf den Weg in das Plauner, Szene-Etablissement Sodom. Es ist ein ganz normaler Club mit verschiedenen Ebenen, wie es sie überall gibt. Während sie auf dem Parkplatz des Clubs ankommen, haben sie die erste Begegnung mit jemandem, der dann ziemlich viel Einfluss ausüben wird. Noch war nicht viel los und Sebastian bequem einen Parkplatz für seinen Golf suchen. Als er den Zündschlüssel rumdrehte und aussteigt, neben ihm ein weiteres Auto. Sebastian riss den Kopf herum, als er das Modell, ein totschickes schwarzes BMW Cabrio, ein M6 Hurricane mit vier Raum. Am Steuer saß ein Mann in einer Lederjacke mit hochgeklapptem Kragen, ungefähr in ihrem Alter. Vorn saßen drei weitere Männer, so etwa um die 30. Und die Russen sind auch schon da, meinte Malte. Prolo-Kiste mit neureichen Russen. Guck dir die Ringe an, die der Typ an den Fingern hat. Hast recht. Bestimmt irgendein reicher Sprössling und seine Bodyguards Afia, meinte, schloss sich Sebastian der Einschätzung seines Freundes an. In diesem Augen seine Richtung und schaute Sebastian direkt an. Er verzog leicht das Gesicht und nickte mit einem Arroganz. Anscheinend hatte er Sebastians Worte gehört. Dann musterte er Sebastian intensiv die Augenbrauen hoch, als sich ihre Blicke begegneten. Sebastian war diese Reaktion in den Augen gewöhnt, was es jedoch nicht angenehmer machte. Er stieg aus und blockierte den BMW-Fahrers, der nun warten musste, bis Sebastian und Malte gegangen waren. Ich dachte mir bei der Figur, die ich hier einführe, das ist die Figur des Cosmin Rat, der später als Vampir auftaucht. Der klassische Vampir, wie wir ihn, elegante, aristokratische, mondäne Erscheinung, sehr stylisch, mit einem kulturellen Hintergrund. Ich dachte mir einfach mal, warum nicht mal ein Prolet auf den ersten Blick so daherkommt, als wüsste er nicht, wohin mit seinem Geld und sich entsprechend erstellt. Und habe diesen Vampir so konzipiert und lasse Sebastian und ich erstmal voll zusammenstoßen. Zunächst einmal beginnen Partyabend und warten darauf ab, dass sich etwas ereignet in dem Club. Das in einem Club geht selten erst vor 0 Uhr oder 1 Uhr nachts richtig los. Sebastian beschreibt den Vampir erst einmal. Hier auch wirklich inzwischen jeden rein, flüsterte Malte abfällig. Hat ihm wohl ein paar Scheine in die Hände gedrückt und freigekauft. Guck dir die Ringe und Ketten an. Swarovski scheint einen großen Fan zu haben. Das Wasser fällt, dann ertrinkt er, weil ihn das Gewicht nach unten zieht, lästerte Sebastian leise und schüttelte sich. Und diese Stiefel, wie furchtbar. Krokoleder, James Dean versus Indiana Jones. Tätowiert ist er auch, wahrscheinlich auch noch gepierst. Malte lachte ebenfalls und dann zog BMW an ihnen vorbei, nicht ohne, dass die beiden einen wütenden Blick von dem Fahrer kassierten. Malte, hat der uns etwa gehört? Fragte Sebastian erstaunt. Ist doch egal, lass uns was trinken gehen. Und im Lauf des Abends, Malte lernt ein paar Mädels kennen, natürlich erst einmal, er ist ein bisschen triebgesteuert. Jungs und Mädels, ne, in einem bestimmten Alter, da sind die Jungs auf Baggertour und Malte ist da voll beschäftigt, absentiert sich etwas, um sich ein bisschen umzugucken. Und verlässt erstmal diese Area des Clubs. Im Laufe des Abends wurde es halt der Gäste immer wärmer im Club. Als Sebastian sich an einer der Bars in der Lounge mit getrennt hat, schaute er auf dem Rückweg auf die Tische. Dort lümmelten sich die Typen aus dem BMW mittlerweile geschafft. Auf den Tischen standen Sektkühler und mehr oder weniger volle Gläser. Die Männer waren flankiert Mädchen oder hatten ein paar auf dem Schoß sitzen. Gegröle schallte trotz der Laune. Sebastian schüttelte es, als er die besoffenen Typen sah, die an den Mädchen herumfummelte. Sebastian macht sich später weiter in dieser Clubszene unterwegs und landet in einem Gebiet, der in der Szene als Darkroom bekannt ist. Dort spielt sich dann ein bisschen mehr ab zwischen den ausschließlich Besuchern. Er landet dort und begegnet dort später dann eben diesem hier in voller Action, der sich über eines seiner Opfer hermacht. Zwischendurch hat er mal Pillen eingeworfen und meinte so ein bisschen im Drogenrausch, diesen da auf vielerlei Ebenen aktiv zu sein. Flüchtet panisch aus dem Club mit Malte und landet nach einer furchtbaren Nacht dann wieder im Elternhaus. Sicht auf die anwesenden minderjährigen Gäste lassen wir da eine Szene mal aus. Dann später wieder zu Hause und läuft seinem Vater Arme. Und sein Vater, wenn er am Abend anwesend ist, denn er hat da diese Besucher, diese Investoren aus Osteuropa, die er zu einem Geschäftsessen eingeladen hat. Und Malte Sebastian bei seinem Freund, mit dem er zusammen Spiele programmiert, aber am Abend muss er wieder nach Hause. Familienessen steht bevor. Er kam keinen Augenblick zu früh, denn kurz nach seinem Eintreffen klingelt die Haustür, während er sich gerade noch umzog. Schwarze Jeans, rotes Shirt, das muss rein. Ist schließlich kein Staatsakt, wenn der Herr Stadtrat Gäste hat, dachte er sich und ging pfeifend die Treppe hinunter ins Esszimmer. Sein Vater begrüßte gerade die angekommenen Besucher. Er erinnerte auf brutale Art sehr einnehmende Erscheinung. Vom Aussehen her Mitte 40, Anfang 50, weise sehr attraktiv, mit einer Ausstrahlung, die wohl sehr überzeugend wirken konnte. Johann Radulescu hatte ausdruckslose Augen und als Sebastian von diesen Augen tat, lief es ihm kalt den Rücken runter. Der andere der beiden angekommenen Gäste stand mit ihm am Treppenansatz. Sebastians Blick fiel auf im Licht matt glänzendes Schwarz. Himmel, wer trägt denn sowas? Lederhose in Schlangenlederoptik. Was für Typen hat Vater denn da? Und das ist mein jüngster Sohn Sebastian. Er hat gerade sein Abitur gemacht und will im Herbst das Studium beginnen, stellte ihn sein Vater vor. Sebastian, das ist Cosmin, der Cousin von Esco. Und in dem Augenblick begegnet Sebastian demjenigen wieder, dem er am Abend vorher im Club begegnet ist und stellt fest, dass das keine Halluzination war, die er da hatte. Und von diesem Moment entwickelt sich erstmal ein kleiner Krieg zwischen den beiden, denn beide haben Angst, dass ihre jeweiligen Geheimnisse Vater oder Verwandtem offenbart werden, bis sie sich mal das Korrektiv zwischen den beiden langsam auch ein bisschen näher kommen und merken, wie man mit umgehen muss, um daraus kein Drama werden zu lassen. Und dieses Test vor etwas ist auch etwas, was wir auf einer anderen Ebene auch thematisiert haben, hier noch im Abschluss kurz vorstellen möchte. Sie sicherlich noch an dieses furchtbare Attentat von Orlando erinnern, sich Menschen ermordet wurden, nur weil sie schwul sind. Ich finde, dass das eine Sache ist, die nicht sein darf und die man nicht lassen darf. Sie sehen da ein Bild an der Wand, haben dieses Thema aufgegriffen. Die beiden Figuren, die dort dargestellt werden, auf zwei Opfer dieses Orlando-Attentates zurück. Damals ging ein Bild um die Welt, dass junge Männer, die frisch verliebt, eigentlich hatten heiraten wollen. Die Eltern waren damit glücklich, weil Söhne adäquate und nette Partner gefunden hatten. Die beiden Jungs hätten eine schöne Zukunft gehabt und fielen dann eben im Sodom diesem Mörder in die Hände. Es war eine sehr erschütternde Geschichte, die damals um die Welt ging. Der Linke der beiden konnte immer noch eine SMS zukommen lassen. Seine Mutter stand draußen vor dem Club, kam zum Schluss dann die Nachricht, Mama, jetzt hat er mich, jetzt bringt er mich um. Und das war es dann auch. Die beiden Jungs wurden von ihren Eltern gemeinsam begraben. Und bei diesem Begräbnis sind Kommentare aus rechten und religiösen Kreisen, aus rechten Kreisen auch bei uns. Otto Adolf hätte damals noch mehr vergasen sollen und aus religiösen Kreisen Strafe, Gott hasst so etwas. Ich finde, dass das, und das sagte ich schon, Gesellschaft nicht passt, so etwas darf nicht sein. Ich habe dieses Bild der beiden Jungs unserer Illustratorin gegeben. Sie ist auch hier heute, stellt hier in der Zeichnerallee, Slipped D, finden Sie dort. Sie wird dieses PC-mäßig verarbeiten. Wir haben dort dann, Sie sehen dort einen im Fantasy-Style, einen jungen Vampir in der Mitte stehend. Oben drüber das fliegende Spaghetti. Davon hat der ein oder andere vielleicht schon einmal etwas gehört. Das fliegende Spaghetti-Monster ist wohl gegen religiösen Fanatismus. Denn es gibt tatsächlich Bestrebungen, Likalen, die Schöpfungstheorie aus der Bibel als verbindlich in den Biologieunterrichten. Ein völliger Blödsinn. Und im Namen Gottes ist da eben sehr viel Unfug getrieben. Drumherum finden Sie links oben in der Ecke einen kleinen Faun dargestellt. Dieser kleine Faun trägt später die Gesichtszüge eines Jungen, Itaberli Lozano. Der wurde von seiner eigenen Mutter vor einigen Wochen um, weil er schwul ist, und verbrannt. Seine Mutter gehört auch in diesen Evangelikalkirchen und ist im Namen Gottes unterwegs. Und wir wollen auf diese Art und Weise diesen Opfern ein nettes wahren. Unten drunter im braunen Sumpf, da kommen dann die Hassfratzen derer rein, die da im Namen Gottes oder irgendwelcher rechter Ideologien unterwegs sind. Da hatten der Kalif des Islamischen Staates, aber auch Frauke Petri oder Bernd Höcke sind da bei uns vorgesehen für diese Darstellung. Und wir werden in einer Größe von 4x6 Metern auf die Fassade des Bundesamtes setzen, um da ein Zeichen gegen diesen religiösen Hass zu setzen, der sich gegen ihn rechnet. Weil wir der Meinung als Autorengruppe sind, dass eine Politik nie auf dem Rücken von Minderheiten und mit dem Mittel des Angstmachens betrieben werden darf. Juden waren, heute sind es die Flüchtlinge, morgen sind es die Dicken, übermorgen sind es die Rothaarigen. Das hatten wir alles schon mal. Ich denke, das sollten wir uns hinter uns lassen. Deswegen haben wir dieses Projekt auch einem gewissen persönlichen Einsatz etabliert. Und hier sehen Sie den ersten. Das Ganze wird nachher in einer großformatigen, farbigen Darstellung auf unserer Fassade landen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie finden uns später haben. Auch die Bücher gibt es bei uns am Stand, am Stand C107 gegenüber von Panini. Ich darf Sie noch gleich auf eine andere Sache hinweisen. Um 15 Uhr haben wir noch eine weitere Lesung. Autor Michael Witwer aus den USA eingeflogen. Er ist der Verfasser eines der Standards and Dragons, Empire of Imagination. Er ist auch die ganze Zeit während all dieser Leipziger Buchmesse bei uns am Stand präsent, stellt dort sein Buch vor, wird er ausführlich vorstellen und ist auch zu Signierstunden bei uns am Stand da. Das Thema Dungeons and Dragons interessiert ist bei uns genauso wie zu allen anderen Themen rund um das Bundesamt für magische Wesen. Herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen noch einen fantastischen Aufenthalt auf der Leipziger Buchmesse Manga Comic Con dieses Jahres. Ich würde mich freuen, Sie bei anderer Gelegenheit auch einmal bei uns in Bonn im fantastischen Bundesämter begrüßen zu dürfen.
Kommt jetzt in 2 Minuten. Sie sonst irgendwo ein Tisch? Vielleicht da? Soll ich mal bei der Go-Area gucken?
Warte, ich komme mit rein.
Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.